Ich predige heute Morgen über den Psalm 40, Vers 2 bis 4. Psalm 40, Vers 2 bis 4. Es ist ein Psalm von David und er sagt: Unerschüttert harrte ich des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus tiefem Schlamm und stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Tritte, gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es schauen, werden erschauern und Vertrauen fassen zum Herrn. Der David gebraucht hier das Bild einer Grube, wahrscheinlich eine Zisterne, in der er sich drin befindet. Ich nehme an, Sie kennen Zisternen, inzwischen werden die ja auch in Deutschland wieder gebaut, um Regenwasser zu sammeln für die Spülung des Haushaltes und ähnliche Dinge. Wir waren in Israel in einer riesigen Zisterne auf dieser Festung Masada. Der König Herodes hatte die bauen lassen. Diese unterirdische Wasserspeicher war so groß, da hätten sie sicher zwei kleine Einfamilienhäuser nebeneinander hineinbauen können, wenn nicht sogar drei davon. Alles Wasser war in Ledersäcken auf dem Rücken auf diesen Berg hochgetragen worden für diese riesige Zisterne. Wir haben aber auch kleinere Zisternen gesehen. Normalerweise ist da ja so ein Boden, ein Loch im Boden, an der Seite noch so eine kleine Schwelle, damit das Wasser erst ein bisschen absteht, nicht gleich so da reinfließt, sondern nur das, was überfließt, dann hineinkommt. Aber trotzdem sammelt sich im Lauf der vielen Jahre und Jahrzehnte in so einer Zisterne natürlich Schlamm. Unten eine Ablagerung, auf der dann das frische Wasser oben drauf steht. Die Öffnung ist oben an der Decke normalerweise. Und der David beschreibt hier eine Lage, in der er sagt: Meine Lage ist eigentlich so, wie wenn ich in so eine Zisterne gefallen wäre. Im Moment alles dunkel, ausweglos, Schlamm an den Füßen. Bin nicht direkt, dass mir mein Leben bedroht wäre, so viel Wasser ist da nicht drin, aber da oben ist noch so ein Loch, wo man das Licht sieht, aber alleine komme ich da nicht raus. Ich nehme an, dass die meisten von uns solche Lagen kennen, in denen es dunkel wird. Vielleicht ist dieser oder jener in solch einer Lage. Und wo er feststellt, im Moment kann ich mir da überhaupt nicht heraushelfen. Ich kann meine Lage nicht selbst verändern. Vielleicht ist das eine berufliche Lage, wo die Perspektive fehlt, wo eine große Unsicherheit da ist. Vielleicht eine Krankheitsbedrohung, dass eine Krankheit plötzlich aufgetaucht ist, die auch nicht mehr weggeht. Und man nicht weiß, wie wird jetzt mein Leben in Zukunft verlaufen. Vielleicht eine drohende Operation oder irgendwo auch zerschlagene Pläne. Vielleicht der Zerbruch einer persönlichen Beziehung oder Verlust eines lieben Menschen. Vielleicht einfach eine Depression oder dass man auch die Folgen eigenen Versagens irgendwo erleben muss und dadurch in irgendeine dunkle Situation kommt. Mancher ist in seiner Sucht gefangen und kommt nicht heraus. Ein anderer ist an irgendwelche Menschen gebunden. Er weiß, das ist falsch, aber er kommt auch nicht weg. Und es ist auch ein bisschen dunkel für ihn. Ja, eigene Hilfe ist verwehrt. Das Rezept von Münchhausen klappt ja nicht immer, sich so an dem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Es gibt ja noch eine musikalische Lösung inzwischen, die besser aussieht. Wo einer sagt, wenn ich in der Grube bin, ganz einfach, überhaupt kein Problem. Ich singe eine Tonleiter und dann kletter ich dran hoch. Aber das ist natürlich nur eine nette Idee. Es funktioniert ja auch nicht. Menschen, die helfen können, sind auch nicht in Sicht. Was bleibt übrig? Es bleibt übrig, oben auf dieses Loch zu schauen, wo das Licht reinkommt und zu schreien. Der David sagt: Unermüdlich harrte ich des Herrn, unerschütterlich harrte ich des Herrn. Harren heißt vertrauend warten, heißt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die Hände erheben und beten. Und er schrie nach Gott. In Psalm 34, Vers 18 heißt es: Schreien Sie, so hört der Herr. Sie kennen solche Lieder, wie im Gesangbuch stehen: Aus tiefer Not rufe ich zu dir. Und das ist sicher wichtig zu glauben, da ist einer, der mich hört. Obwohl es natürlich auch andere Reaktionen geben könnte in solch einer Dunkelheit, außer zu schreien nach Gott. Man könnte schimpfen, man könnte fluchen, man könnte resignieren, könnte in Alkohol oder Tabletten flüchten oder einfach auch nur in Zweifel. ich bin ein Gläubiger, wieso geht es mir so schlecht? Ich kenne andere Leute, die pfeifen auf Gott und deren Leben ist wirklich so, dass sie auch sonst noch pfeifen, denen geht es gut. So dachte ein Mann auch in diesem Psalm 73, sagte merkwürdig, wenn wir uns vergleichen, wir zwei, der Gottlose und ich, mir geht's schlecht, ihm geht's gut. Aber dann stellte er fest, du hast ihn auf einen schlüpfrigen Grund gestellt und er hat eigentlich das Ende nicht bedacht. Ja, vielleicht bin ich im Moment in einer Grube, aber Gott sieht mich raus, während sein Weg irgendwo in einer Grube enden wird. Es ist sehr unterschiedlich. Die Frage ist, was einem dann einfällt an Ermutigung, auch von der Bibel oder vielleicht auch an schwierigen Versen. Zum Beispiel, wenn einem so ein Vers einfällt, alle eure Haare sind gezählt, gibt es in der Bergpredigt so einen Vers. Das heißt, Gott kümmert sich um die kleinsten Kleinigkeiten im Leben. Wissen Sie, wie viele Haare Sie haben? Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Das heißt, die kleinsten Kleinigkeiten kennt er. Und meine große Lage, in der ich jetzt bin, scheint er irgendwie zu übersehen. Oder übersieht er sie doch nicht? In dem Psalm 94, Vers 9 heißt es, der das Ohr gepflanzt, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet, sollte der nicht sehen. Und in diesem schönen Psalm 27, den viele kennen vom Anfang her, wo es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, heißt der letzte Vers dann, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das heißt, es geht um die Blickrichtung zu behalten, da ist einer, der meinen Glauben angefangen hat und der ihn auch vollendet. Und zu dem will ich betend hinschauen, aber auch zu ihm rufen oder auch schreien. Ich denke an jemanden, der in eine familiär sehr schwierige Lage kam als junger Mensch, auch eine Lage, die sich nicht verändern ließ im Laufe der nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte, und sagte, bisher habe ich eigentlich Gott als gütigen Vater kennengelernt. Mitten in einer schwierigen Lage, bisher habe ich Gott als gütigen Vater kennengelernt. Und ich nehme mal an, dass derjenige auch ihn weiter als diesen gütigen Vater weiter kennen und lieben möchte. David erfährt, dass seine Stimme gehört wird. Es heißt, er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Ich habe eigentlich über das Wort Zuneigung bisher weitgehend nicht nachgedacht, bis ich mich hier vorbereitete. Und da heißt es, er neigte sich zu mir. Das heißt, ein Gläubiger erfährt die Zuneigung Gottes. Da ist einer, der beugt sich zu mir. Dem bin ich wichtig und wertvoll. Er kümmert sich um mich. Die größte Zuneigung oder auch Herabneigung Gottes war natürlich, als Jesus als Erlöser am Kreuz für uns starb und er sich ganz zu uns heruntergebeugt hat. Aber wir sollten immer davon ausgehen, auch in diesem Dunkeln, da ist einer, dessen Zuneigung mir trotzdem gehört. Ja, es scheint eine ganze Zeit lang so, dass man in diesem unsicheren Schlamm herumstapft. Der Schritt ist wirklich sehr unsicher, mühsam, beschwerlich. Man weiß nicht, werde ich irgendwann ausrutschen? Was passiert alles noch? Aber dann hilft Gott heraus aus der inneren oder äußeren oder beiden Dunkelheiten und stellt die Füße auf einen Felsen. Ja, wir kennen all dem Psalm 23 auswendig, die meisten. Der heißt mein Hirte, da heißt es, wenn ich schon wanderte durch das finstere Tal, ist ein anderes Bild für diese Grube, oder in Jesaja 50, Vers 10, wer in der Finsternis wandelt, dass ihm kein Licht mehr strahlt, der vertraue auf den Namen seines Gottes und stütze sich auf seinen Herrn oder Gott. Oder Psalm 84, Vers 7, wenn sie durch das Baggertal ziehen, macht es der Herr zum Quellort. Baggertal heißt wörtlich übersetzt, wenn sie durch das Tränental ziehen, dann öffnet Gott dort Quellen. Ja, langsam wird es heller, wenn Gott herauszieht, wobei natürlich die Frage ist, wann zieht er heraus? Ja, der eine wird schon an demselben Tag, wo er in die Grube fiel, herausgezogen, ein anderer vielleicht nach 3 Tagen, wie der Jona aus seinem Fisch da wieder rauskam, ein anderer vielleicht erst nach 10 Jahren oder 13 Jahren, wie ein Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, in eine Zisterne gesteckt wurde, dann weiter nach Ägypten verschleppt wurde und schließlich im Gefängnis irgendwo landete. und erst mit 30 Jahren sozusagen ganz in das öffentliche Licht wieder hineinkam. Der war länger drin, aber soweit wir die Bibel lesen, hatte er immer Zuversicht zum Herrn. Und das hat ihn sicher auch in der Zwischenzeit getröstet. Denken wir an einen Paulus, der ganze Listen aufgeschrieben hat, wo er überall leiden musste für Gott. Und er stellte fest, das Leiden gehört irgendwie für ihn dazu. Er hat es nie negativ gesehen und immer gewusst, da ist ein Gott, der mich tröstet und stärkt. Es gab früher mal ein bekanntes Schiff, Sie kennen alle seinen Namen, vielleicht gibt es Ältere unter uns, die damals schon gelebt haben und das als Kinder mitbekamen, als die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt aufbrach und dann am 14. April 1912 unterging. Irgendjemand hatte auf den Rumpf dieses Schiffes geschrieben, es geht ohne Gott. Warum er das draufgeschrieben hat, ist mir unerfindlich, aber es war irgendwo natürlich ein Stück von Hochmut wahrscheinlich. Und der Eisberg machte dann diesem Schiff und seiner Fahrt ein Ende. Es gab auf diesem Schiff einen Kapellmeister, einen Engländer, der bisher Unterhaltungsmusik spielte. Und als das Schiff dann unterging und ja die Rettungsboote fehlten, weil man die ja für ein unsinkbares Schiff nicht zu brauchen schien, dann spielte er nur noch Choräle mit seiner Gruppe dort. Ja, als das Schiff unterging, sangen die Leute mit den Choral, der hier in Deutschland wenig bekannt ist, näher mein Gott zu dir. Die Frage ist natürlich, ob sie das glaubten, was sie gesungen haben. Und dann wäre die Frage, hat Gott sie an diesem Tag aus der Grube herausgezogen oder hat er sie in der Grube versinken lassen? Das ist sicher eine wichtige Frage. Ich denke, dass Gott auch über die Grenze des Todes hinaus uns aus der Grube ziehen kann. Jesus ist der Felsen, auf den er unsere Füße stellt. Er stellte meine Füße auf den Felsen. Gut, bei dem David war das ein richtiger Felsen, aber für uns ist es im übertragenen Sinne Jesus. 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es mal, der Fels, aus dem sie tranken, war Jesus. Insofern sagen manchmal Leute, auch Teenager, ich stehe auf irgendetwas. Ja, das ist so meine Sache. Ich hoffe, dass jeder Christ auf Jesus steht. Auch jede Gemeinde, auch diese Gemeinde. Und Jesus sagt, wenn jemand sein Wort tut, dann wäre das so, wie wenn man sein Lebensgebäude auf einem Felsen errichtet. Das heißt, es ist schon zuverlässig gebaut. Wenn er uns rauszieht aus der Dunkelheit, heißt das nicht, dass aller Verlust wieder wettgemacht ist. Aber er tröstet, er öffnet neue Perspektiven, neue Wege und neue Türen. Bei ihm ist letztlich keine Lage aussichtslos, denn Jesus sagt, ich bin die Tür. Und er ist ja immer bei uns. Er sagt, ich bin das Licht und er ist immer da, auch dort, wo es dunkel ist. Ja, er ist der Felsen, auf dem wir stehen können. Und hier heißt es sogar bei dem David, er gab mir ein neues Lied in den Mund. Es heißt, eine neue Lebensmelodie. Wir haben ja gerade Frühling, freuen uns, dass die Vögel wieder angefangen haben zu zwitschern, nachdem sie im Winter doch lange Zeit still waren. So könnte es sein, wenn jemand spürt, Gott zieht mich heraus, es gibt wieder eine neue Lebensmelodie bei mir. Es kann eine sein, die ich übernehme von einem anderen. Es könnte sein, dass es ein Lied ist, das derjenige selber schreibt und komponiert. Ich denke an eine junge Frau, die mit dem Schiff zu ihrem Bräutigam fuhr, um ihn zu heiraten, aber als sie ankam, war er schon tot. Sie konnte nur noch auf den Friedhof gehen, er war an eine Seuche gestorben. Er war Missionar, sie wollte mit ihm Missionarin werden und dann hat sie mit Gott gekämpft und geschrien. Sie hat, als sie den Kampf dann langsam durchstand, ein Lied geschrieben, das inzwischen sicher Millionen Menschen getröstet hat. Ich gehe davon aus, dass mindestens die Hälfte von uns es auswendig kennt. Dieses Lied, so nimm denn meine Hände, ist also von jemand geschrieben, der aus einer tiefen Grube herauskam und spürte, es wird langsam wieder Licht in meinem Leben. Ich denke an einen anderen Mann, der zu seiner Zeit einen Beruf hatte, mit dem man Geld verdienen konnte. Uns ist er natürlich sehr suspekt. Er stammte aus einer christlichen Familie. Er war Mitarbeiter eines Sklavenhändlers, Engländer, machte weite Reisen, um Sklaven zu importieren. Zwischendrin hatte er Pech, er wurde selber mal für kurze Zeit Sklave, bis er dann wieder frei kam. Und auf dem Rückweg mit seinem Sklavenschiff vor England kam er in einen Seesturm, was fast das Ende des Schiffes und der Besatzung bedeutet hätte. Er hat dort in diesem Sturm sein Leben mit Jesus neu befestigt und es ihm anvertraut. Und als er dann an Land kam, hat er diesen Beruf aufgegeben und ist mit seinen Freunden vor dem englischen Parlament eingetreten für die Sklavenbefreiung, die auch einige Zeit danach dann sich durchsetzte als Gesetz. Er hat ein Lied geschrieben, das viele von uns kennen. Es war vor Jahren sogar Nummer 1 vieler Hitlisten. Der Mann heißt John Newton und das Lied Amazing Grace. Auf Deutsch, wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang, die einen Schurken wie mich gerettet hat. Die Gnade hat mich gelehrt, Gott zu fürchten, und die Gnade hat mir die Furcht wieder weggenommen. Und dann kommen noch viele schöne Verse, wo er dieses Leben mit Gott beschreibt. Er wurde herausgezogen aus einer Grube, in die er eigentlich selber hineingestolpert ist durch sein Leben. Ich denke an einen Pfarrer, der sich über 1 bis 2 Jahre abmühte, man kann schon sagen abquälte, mit einer dämonisch belasteten Christin in der Gemeinde, die auch körperlich stark behindert war. Er hat sogar seinen eigenen Beruf dabei gefährdet, weil Leute sagten, der Mann spinnt, der ist durchgedreht, der kümmert sich nicht mehr um uns. Und dann gab es einen Durchbruch, wo diese Frau frei wurde, auch ihre Körperbehinderung verlor. Und dann hat er ein Lied geschrieben, das auch in unserem Gesangbuch ist, auch wenn wir es heute nicht singen. Er heißt Blumhardt und das Lied heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ja, da kam auch jemand, das heißt nicht nur einer, da kamen gleich mehrere aus der Grube heraus. Und hinterher gab es in dieser Gemeinde eine Erweckung. Da sind viele auf diesen Felsen getreten. So wie es hier heißt, viele werden es schauen, werden erschauern und Vertrauen fassen zum Herrn. Das heißt, dort, wo einer da wieder herausgestiegen ist, kann es sein, dass das viele andere ermutigt, diesem Gott auch zu vertrauen. Denken Sie an die schönen Lieder von Paul Gerhardt in unserem Gesangbuch, die ich gar nicht alle aufzählen kann und möchte jetzt. Ein Mann, der sehr viel Schweres erlebt hat, nicht nur durch den 30-jährigen Krieg, sondern auch familiär und Gott loben konnte. Oder ein Händel mit seiner Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, in diesem Stück, in dem er neu Jesus entdeckt hatte, als er es komponierte, der Messias. Oder von Martin Luther dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, was ja sicher nicht nur ein Kampflied der Protestanten war, sondern die Erfahrung seines Lebens. Bei aller Bedrohung, da ist einer, der immer wieder da ist, der weiterführt. Diese Lieder haben als Hintergrund und Resonanzboden nicht irgendwie so einen schönen Klangkörper von einer Orgel oder sonst etwas, sondern der Resonanzboden für diese Lieder ist letztlich das eigene Herz, das eigene Erleben. Und dadurch klingen die selbst über Jahrhunderte noch sehr bewegend und einladend. Ja, die Frage ist, welche Lieder singen wir? Welche Lebensmelodie entfaltet sich für uns? Der Paulus schrieb, was ich vorhin vorlas am Altar aus 2. Korinther 1, dass er den Trost weitergibt, mit dem er getröstet wurde. Und das ist sicher eine Erfahrung, die manche macht, dass er dort, wo es selbst schwer ist, in der Lage wird, sein wird, andere zu trösten und zu ermutigen. Ich selber stamme aus Oberursel im Taunus und da war ein Pfarrer, der immer wieder Lehrvikare hatte, also so Leute, die theologisch das erste Examen machten und dann jetzt 1 bis 2 Jahre in der Gemeinde praktische Dinge mitarbeiteten. Und diese Lehrvikare schickte er immer zu einer alten, kranken, bettlägerigen Frau, die ich auch kannte, allerdings noch aus der Zeit, wo sie noch nicht im Bette lag. Und ja, warum schickt er sie dahin? Einmal, um der Frau eine Freude zu machen, aber er hatte einen ganz anderen Gedanken. Er wollte, dass diese Vikare beten lernen. Denn wenn sie mit dieser Frau sprachen, dann hat sie immer am Ende gesagt, so, und jetzt wollen wir beten. Und da standen die dann meistens auf einem Schlauch, weil sie das gar nicht gewohnt waren, mit einem anderen zusammen zu beten. Doch, wir wollen jetzt beten, dann fangen Sie mal an, ich bete dann auch. Ja, und dann mussten die irgendetwas beten. Und dann fingen sie an zu beten und dann merkten sie, oh, da strahlt wirklich ein Frieden durch und eine Zuversicht und eine Liebe zu Gott und zu Jesus, dass das für diese Vikare zu einem Geschenk wurde. Ja, sie haben der Dame eine Freude gemacht durch das Gespräch und den Besuch, aber eigentlich ging der Transport der Zuversicht den anderen Weg von dieser kranken Frau auf die jungen, gesunden Herren. Das heißt, jemand, der Jesus kennt, derselbe auch spürt, da ist einer, der mich heraus und hindurch bringt, der hat etwas mitzugeben an andere. Ja, das war eigentlich die ganze Aussage von diesem Psalmabschnitt. Der David als Glaubender konnte nur zwei Dinge tun. Er konnte vertrauend warten und schreien. Mehr konnte er nicht tun. Und von Gott sind hier 6 Verben erwähnt, wo er aktiv wird. Er neigte sich, er hörte, er zog, er stellte, er machte fest und gab mir ein neues Lied in den Mund. Wichtig ist sicher, dass wir die Blickrichtung im Leben haben und wenn es geht auch behalten und wissen, da ist jemand, der zu seiner Zeit eingreift, der wieder ins Helle führt und vor allen Dingen die Füße auf den Felsen stellt. Ja, das wünsche ich jedem, dass er diese Zuversicht hat und dieser Friede die Grundlage in seinem Leben ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dieser Felsen bist, auf den Gott unsere Füße stellt. Danke, dass wir dann glaubende Schritte gehen können. Danke, dass damit auch wieder neu Licht verbunden ist im Leben, auch Zuversicht. Danke, dass du immer weißt, wo der Einzelne ist, was er braucht und wie du ihm nahe bist und auch beistehst und hilfst. Amen.